sagen möchtest durch die Julia. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du durch sie redest, mitten in unsere Herzen rein. Danke, dass du da bist, heute.
Vor 4 Wochen haben wir angefangen, den ersten Johannesbrief durchzulesen. Ein Brief, wo wir hören, wie ein Leben als Christ aussieht. Und passend da dazu haben wir diese Predigthefte drucken lassen, einfach als Hilfe für dich zum Mitschreiben. Vielleicht sagst du, boah, es fällt mir voll schwer, manchmal dran zu bleiben, zuzuhören. Da kann Mitschreiben echt helfen. Oder auch, um was mitzunehmen, so in die nächste Woche. Manchmal ist ja so, man läuft hier raus und hab schon wieder vergessen, was wollte ich eigentlich mitnehmen. Von dem her gibt es diese Heftchen. Wenn ihr sie habt, dürft ihr sie voll gern rausholen. Und wenn ihr noch keins habt, dann dürft ihr euch einfach melden, dass Steven und Nadine würden durchgehen und noch welche verteilen, falls jemand noch eins braucht, eins möchte. Dürft ihr voll gern mutig melden, genau. Richtig, richtig cool. Wir befinden uns schon in der 4. Woche. Deswegen würde ich sagen, wir machen kurz mal einen Rückblick, was wir alles schon gehört haben. Ihr könnt auch gerne mit reingucken. Der allererste Sonntag, da hat Steven gepredigt und da haben wir so gehört, als Christen ist es wichtig, christliche Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft zu suchen. Die Woche danach war Kevin dran und wir haben gelernt, was es heißt, im Licht zu wandeln. Was ist das? Wie mache ich das? Letzte Woche war Johannes da, also nicht der Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, sondern ein anderer Johannes. Und der hat darüber gesprochen, an Gottes Wahrheiten festzuhalten, sie zu erkennen und daran festzuhalten. Und heute, seht ihr auch schon vorne, sind wir in Kapitel 2, Verse 12 bis 17. Und ich habe schon gesehen, voll viele von euch haben eine Bibel dabei. Richtig cool, dass ihr die dabei habt. Ihr dürft sie gern schon aufschlagen. Ihr seht vorne die Bibelstelle. Wir würden gern gemeinsam jetzt einfach mal den Text lesen, gucken, was da steht. Und falls du keine Bibel dabei hast, haben wir auch hier vorne nochmal den Text. Da dürft ihr auch voll gern mitlesen. Johannes schreibt an die Gemeinde: Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht in ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Langer Abschnitt heute. Vielleicht ist es euch beim Lesen schon so aufgefallen, es wirkt ein bisschen so, als wäre es so 2 Teile. Der obere Teil, wo ganz oft Kinder, Väter, junge Männer, Kinder, Väter, junge Männer, und der zweite Teil, wo es irgendwie dann weitergeht mit, was heißt es, Christ zu sein, wo ganz oft dieses Wort Welt kommt. Das hilft manchmal, wenn man zu Hause selber Bibel liest, einfach mal zu gucken, welche Worte wiederholen sich, um ein bisschen rauszufinden, um was geht es hier eigentlich. Und ich würde sagen, wagen uns ran, wir fangen einfach oben an und gehen ganz mutig dadurch. Das war eine richtig coole Botschaft. Wir machen den ersten Abschnitt, die Verse 12 bis 14. Und wenn wir die anschauen, na, dann wirkt es ein bisschen, als würden sie so aus der Reihe raus tanzen. So, Johannes hat davor richtig viel erklärt, mit was es heißt, Christ zu sein. Wir sollen das tun, wir sollen im Licht wandeln, wir sollen das Wort halten, das und das und das. Und jetzt plötzlich kommt was anderes. Er wechselt irgendwie den Ton, hey, ich schreibe euch. Er macht so einen Stopp. Wir kennen es auch schon aus dem ersten Kapitel. Johannes liebt es, wenn es in seinen Gedanken ist. Er macht kurz so einen Einschub. Das wollte ich auch noch sagen. Und er macht hier auch einen Stopp. Und ich glaube, er macht diesen Stopp, weil er seine Gemeinde sieht. Er kennt die Leute. Er hat sie lieb. Und er weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man da sitzt oder liest und nur hört, als Christ sollst du das tun, das tun, das tun, das tun. Dieser innerliche Gesichtsdrop, wenn man sich so denkt, oh, das ist so viel. Was soll ich denn noch alles machen? Vielleicht gucke ich mein Heft hier durch und sehe, oh, das, was ich letzte Woche umsetzen wollte, habe ich noch nicht umgesetzt und das ist von der Woche davor auch nicht und jetzt kommt schon wieder was Neues. Ich glaube, er kennt es, diese Überforderung. Oder auch, wenn man einfach entmutigt ist, wenn man sich denkt, boah, wie soll ich das schaffen? Also ich kenne diese Gedanken, wo ich mir denke, boah, ich glaube, ich schaffe es gar nicht, Christ zu sein. Es ist zu viel, zu schwer. Und ich glaube, genau deswegen schreibt Johannes diese Worte hier. Er möchte uns ermutigen. So wie wenn er sagen möchte, hey, ich sehe dich, sei nicht frustriert, weil du bist schon Christ. Dir ist vergeben, du kennst Gott. Ich möchte dich hier ermutigen. Ich erinnere dich an ein paar Dinge hier. Und wir sehen auch, dass er hier an unterschiedliche Altersgruppen schreibt. Vorhin wurde schon gesagt, irgendwie schreibt er ja nur an die Männer, heute ist Muttertag, was soll das? Er meint ja auch die weiblichen Leute, also es ist nicht nur an die Männer gerichtet heute. Er möchte mit dieser Formulierung von Kindern, jungen Männern und Vätern aufzeigen, dass es im Glauben unterschiedliche Altersgruppen gibt. Er schreibt das so, um uns zu zeigen, hey, Glauben ist ein Wachstumsprozess, da passiert was. So, wenn ich noch nicht viel im Glauben weiß, dann bin ich ein geistliches Kind. Und irgendwann kommt im Glauben mal so eine Teenagerphase. Die ist meistens anstrengend. Da hat man viele Fragen, viele Zweifel. Aber diese Phase hilft dann, um erwachsen zu werden, Antworten zu finden, standhaft zu werden im Glauben und so weiter. Unser tatsächliches Alter spielt hierbei gar keine Rolle. Es kann sein, dass du 80 bist und du bist Kind im Glauben. Es kann aber auch sein, du bist 20 und bist schon geistlicher Vater oder Mutter. Es kann auch sein, dass dein eigener Sohn oder die eigene Tochter schon geistlich älter ist als man selber. Das tatsächliche Alter spielt da gar keine Rolle. Wenn man jetzt frustriert ist und denkt, boah, es kommen so viele Sachen, die man mir erklärt, was es heißt, Christ zu sein, dann ist es voll die Hilfe zu wissen, Glaube ist ein Wachstumsprozess. Es ist gut, wenn man erkennt, in welcher Phase man steckt, weil manchmal ist man in einer anderen Phase als der, der neben mir sitzt und man denkt sich so, warum habe ich so viele Fragen und der nicht? Wir glauben doch beide das Gleiche. Es hilft, die Phasen zu kennen, in denen man steckt, weil man dann anders damit umgehen kann in dem Moment. Und wir würden jetzt ganz kurz diese drei Phasen durchgehen und ich möchte dich dazu einladen, nachzudenken, hey, in welcher geistlichen Altersphase befinde ich mich? Wo sehe ich mich wieder? Ja, so fühle ich mich, so geht es mir. Aber da ein bisschen drüber nachzudenken. Er fängt an bei den Kindern, die erkannt haben und denen vergeben ist. Das ist die erste Phase. Ich habe Jesus erkannt und ihn als meinen Retter und Herr angenommen. Das ist so ein Hey, du kennst Jesus. Du kennst ihn vielleicht noch nicht so gut, wie du ihn gerne kennen wollen würdest, aber du kennst ihn. Und du hast dich für ihn entschieden, du hast irgendwie erkannt, hey, ich brauche ihn, ich möchte mit ihm leben. Und deswegen ist dir deine Schuld vergeben. In seinem Namen steht dort. Also in Jesus sind dir deine Sünden vergeben. Das ist eine Vergangenheitsform, die hier steht. Aber trotzdem, egal wie oft du noch scheitern wirst, egal wie viele Fehler du noch machen wirst, sie sind dir vergeben. Wenn du entmutigt bist als Christ, dann erinnere dich daran, hey, mir ist vergeben. Wenn ein Christ gefragt wird, hey, du hast da gerade das und das gemacht, das war eigentlich nicht richtig, was ist damit? Ist dir das vergeben? Dann sagt ein Christ nicht, ich hoffe schon, oder ich glaube, sondern sagt, ja, das ist vergeben, weil Jesus. Nicht, weil ich danach 5 gute Sachen gemacht habe, um das abzudecken, sondern um seines Namens willen. Wegen dem, was Jesus für mich getan hat, ist mir vergeben. Und es bringt voll die Leichtigkeit, wenn ich hier vielleicht mein Heft durchblätter oder mein Leben angucke und so Sachen sehe, die noch nicht so gut laufen, weiß ich, hey, und deswegen bin ich mit Jesus. Ich habe das erkannt, mir ist vergeben. Oft ist man frustriert, weil man Fehler macht. Oder weil man vielleicht nicht so schnell im Glauben wächst wie andere oder wie man gerne selber wachsen wollen würde. Dann die Erinnerung, hey, ich bin Kind Gottes und mir ist vergeben. Und gleichzeitig heißt es nicht, dort stehen zu bleiben. So Johannes zeigt uns, es ist ein Prozess, Wachstum. Es geht immer darum, größer zu werden. Und wenn du an diesen nächsten Phase kommst, wenn du weitergehst und Jesus immer mehr kennenlernen möchtest, dann kommst du wahrscheinlich in diese Teenager-Phase, wo du vieles hinterfragst. Ja, warum ist das eigentlich so? Was heißt das? Da kommen viele Fragen, viele Zweifel, wahrscheinlich auch viel Anfechtung. Vielleicht befindest du dich in so einer Phase. Und wenn wir da dranbleiben, Gemeindeleuten drüber reden, dann wachsen wir zu jungen Männern, jungen Frauen heran, wo Johannes schreibt, hey, ich schreibe dir, weil du den Bösen überwunden hast. Der, der dich in Versuchung bringt, der dich anfechten möchte, der dich ins Wanken bringt. Ich sehe deinen Kampf und ich sehe aber auch, du bist dran geblieben, du hast es überwunden, du hast ihn besiegt. Natürlich waren auch Fehler dabei, aber die zählen nicht mehr, weil ich bin ja schon Kind Gottes, das baut so aufeinander auf. Mir ist trotzdem noch vergeben, ich bin immer noch Kind Gottes. In deinem Kampf sieht Johannes den Sieg. Du bist stark geworden durch diese Kämpfe. Und er sagt, Gottes Wort ist in dir. Und es heißt nicht, du hast irgendwie eine Bibel gegessen und die liegt jetzt da in deinem Bauch, sondern du bist an Gottes Wort dran geblieben. In deinen schlechten Phasen hast du immer wieder da Kraft gesucht, nachgeschaut. Auch können wir auch sagen, Gottes Geist wirkt in dir. Wenn du frustriert bist in diesen Phasen, dann erinnere dich genau daran, welche Kraft Gott in dich gelegt hat, welches Potenzial, welche großartige göttliche Kraft der Heilige Geist ist, den du bekommen hast, ab dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast. Und diese Kraft, die arbeitet in dir. Das ist die Kraft, mit der du Sachen überwinden kannst, mit der du weitergehen kannst. Johannes, der sieht dich als jungen Erwachsenen im Glauben und der freut sich, dass du trotz allen Zweifeln und Anfechtungen geblieben bist. Er sagt, du bist standhaft, du bist stark. Gottes Wort ist in dir. Das ist cool, coole Erinnerung. Ja, ich habe Gottes Geist. Und dann werde ich geistlicher Vater oder Mutter. Und um Vater oder Mutter zu sein, braucht man ein Kind. Und genauso ist es auch im Glauben. Ich werde geistlicher Vater oder Mutter, wenn ich jemanden Jüngeren oder jemand anderem im Glauben begleite. Also diese Phase lässt sich leicht erkennen. Man kann einfach fragen, habe ich jemanden, den ich begleite im Glauben? Wenn nicht, dann bin ich noch nicht dort angelangt, dann ist noch Potenzial nach oben. Kann man noch weiter wachsen. Diese Begleitung ist nicht optional, sondern es ist Teil davon. Es gehört mit dazu. Und jeder kommt irgendwann mal an diesen Punkt, wo er jemanden begleiten sollte, weil, Johannes schreibt, du den erkannt hast, der von Anfang an ist. Dieses Erkennen ist ein anderes Erkennen, wie das, was die Kinder erkannt haben. Dankeschön. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Du hast nicht nur kurz erkannt, ja, ich brauche Jesus irgendwie, ich weiß noch nicht viel über alles, aber ich weiß irgendwie, das brauche ich, sondern von Anfang an, das macht so, das Bild wird größer. Ich erkenne, was Gott früher getan hat, was er weiterhin tun wird. Ich sehe dieses Big Picture. Du erkennst immer mehr, wie Gott ist, was er tut, wie er in deinem Leben handelt und so weiter. Diese Erkenntnis wird größer und die gibst du weiter. Und das ist was richtig Cooles, weil vielleicht ist jemand anders gerade noch in dieser Teenagerphase, wo er nur in dieser Box denkt und nur die Zweifel sieht. Und dann bist du der, der schon diese größere Erkenntnis von Gott hat und du kannst helfen, aus dieser Box rauszukommen und sagen, hey, guck mal da. Und ja, ich weiß, es ist gerade voll schwer, diese Frage, aber guck mal da. Das ist ein richtiges Privileg, da Leute zu begleiten. Und wenn du in dieser Phase bist und entmutigt bist, gerade einfach weiß nicht, wie du es schaffen sollst, dann schau auf Gott, auf seine Größe, auf seine Liebe, auf seine Gnade und auf seine Kraft. Und darin kannst du Kraft schöpfen. Wo befindest du dich in dieser einzelnen Altersgruppen? Ich liebe es, mir Notizen zu machen und ich sehe auch schon einige schreiben fleißig mit, richtig cool. Für mich brauche ich es aber immer ein bisschen kompakt und einfach formuliert. Deswegen dachte ich, ich fasse mal kurz für uns diese drei Verse zusammen. Ihr habt in eurem Heft diese Überschrift, das möchte ich mir merken, von diesen drei Versen. Das ist einerseits, Glaube ist ein Wachstumsprozess. Es ist immer eine Phase, in der ich bin. Und das Ziel ist aber, erwachsen zu werden. Und andererseits, wenn ich frustriert bin, wenn ich mir denke, das schaffe ich doch alles gar nicht, wie soll das gehen, das ist doch alles viel zu viel, dann diese drei Sachen, an die Johannes erinnern möchte. Du kennst Gott, dir ist vergeben und Gottes Geist, der lebt in dir. Das sind coole Erinnerungen, die wir mitnehmen können. Die sind wie so ein Sicherheitsnetz, in das wir uns manchmal reinfallen lassen können. Wenn wir versuchen, so einen Schritt weiter zu gehen, brauchen wir keine Angst zu haben, zu fallen, weil das sind diese Wahrheiten, die uns auffallen, auf denen wir ruhen können. Und dann ist es viel leichter, mutige Schritte zu gehen und im Glauben zu wachsen. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch die anderen drei Verse an. Was sagt Johannes? Wie sieht ein verändertes Leben mit Jesus aus? Was gehört zu diesem Wachstum dazu? Die Verse 15 bis 17. Da sagt er jetzt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht in ihre Begierde. Wer aber Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Liebt nicht die Welt, noch was in ihr ist. Johannes spricht hier ein Thema an, das für viele Menschen eine große Frage ist. Was ist diese Haltung von Christen zur Welt? Weil hier sagt er, liebt sie nicht. Und jetzt könnte man so denken, dass Johannes uns hier erklären möchte, dass ich mich komplett von der Welt fernhalten soll, mich absondern. So, hör keine Musik außer Lobpreismusik, hab keine anderen Freunde außer christliche Freunde und bring dich nicht im Umweltschutz ein, weil die Welt wird ja eh bald vergehen und Gott kommt wieder und so. Könnte man so verstehen, dass er das hier meint, so sonder dich komplett ab. Ein bisschen wie auf diesem Bild. Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Bild, so einfach Gott und ich. In Jugend würde man sagen, Quality Time mit Jesus. Nicht absondern, fern von der Welt sein. Könnte man schon verstehen, dass er das hier so meint. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann hören wir auch, dass Gott sagt, hey, so sehr habe ich die Welt geliebt. Und ich finde, Jesus ist da das beste Beispiel, unser Vorbild, der hat sich nicht abgesondert von der Welt, sondern er ist in die Welt gekommen. Er hat Zeit mit denen verbracht, die fern von Gott waren. Mit den schlechten Leuten, mit den Mördern, mit den Betrügern, den Ehebrechern, den Dieben. Da hat er sich nicht ferngehalten. Er hat die Welt und diese Leute so sehr geliebt, dass er sogar sein Leben dafür gegeben hat. Was machen wir jetzt? Die Welt lieben oder sie nicht lieben? Widerspricht sich die Bibel hier oder was sollen wir jetzt tun? Der Schlüssel zu dieser Antwort liegt in dem Wort Welt. Weil die Bibel, die hat zwei Bedeutungen für das Wort Welt. Das eine, wenn die Bibel von Welt spricht, ist die materielle Welt an sich. So alles, was ich so sehen und anfassen kann, die physische Welt. Das ist eine Bedeutung davon. Und die andere Bedeutung, die die Bibel auch hat, ist dieses Wort benutzen für eine Denkensweise. Eine Denkensweise, so zu denken, als ob es nichts anderes gibt als die materielle Welt. Also so zu denken, als gäbe es Gott nicht. Und dementsprechend auch so zu leben, als gäbe es Gott nicht. Das sind diese zwei Arten, wie man das Wort verstehen kann. Um jetzt anzuschauen, was Johannes hier meint, ich glaube, es ist sehr hilfreich, erstmal zu verstehen, wie können wir denn die Welt lieben? Was an dieser Welt können wir lieben? Weil wenn man das weiß, fällt es einem viel leichter, danach rauszusortieren, was gehört dann nicht dazu. Was wir lieben können, ist die materielle Welt. Gottes Schöpfung. Als er die Welt und das Universum geschaffen hat, hey, da hat er gesagt, es ist sehr gut. Ebenso wie wir, unsere Materie, unser Körper ist sehr gut. Die Schöpfung an sich ist gut. Deshalb werden wir später in der Ewigkeit auch nicht als so Geister existieren oder irgendwie in so einer Wolke drin sein, sondern wir werden aus Fleisch und Blut bestehen. Wir werden in der Welt leben, nicht irgendwie in einer Wolke, sondern die Ewigkeit wird genauso sein wie jetzt auch. Materielle Sachen. Gott trennt das Geistliche und das Materielle nicht. Das ist für ihn eins. Und ich glaube, deswegen darf das für uns auch eins sein. Wir brauchen da keine Trennung erstellen. Und wenn ich jetzt so Glaubensschritte gehe, Wachstumsschritte, dann heißt das, mit dieser Erkenntnis, die wir jetzt haben, verändert sich mein Umgang mit der Schöpfung. Ich lerne die Schöpfung mit Respekt zu behandeln. Zum Beispiel, wie entsorge ich meinen Müll so, dass es respektvoll gegenüber der Schöpfung ist? Schmeiße ich das Papier einfach auf den Boden oder tue ich es in den Mülleimer? Wie behandle ich meinen Körper so, dass es ihm gut tut? Darauf achten, was brauche ich? Und auch andere Personen mit Respekt zu behandeln, weil sie eben Bilder Gottes sind. Ist egal, ob sie Christ sind oder nicht, das wird mit Respekt behandelt, das ist Gottes Schöpfung. Eine zweite Weise, wie wir die Welt lieben können, ist indem wir unsere Gaben wahrnehmen. Jeder von uns hat Gaben bekommen. Vielleicht hast du die Gabe, andere zu sehen oder gut mit Kindern umzugehen. Vielleicht hast du die Gabe, kreativ zu sein oder musikalisch oder technisch irgendwie. Hast du es voll raus, fällt dir leicht. Vielleicht bist du strukturiert, organisiert. Es macht dir Spaß, draußen zu sein, Leute einzuladen. Du bist gut im Handwerk. Es gibt so, so viele Gaben. Und das zu erkennen und die Schönheit da drin zu sehen, das ist was Gott mir gegeben hat. Und ich möchte das benutzen und ausleben. Und dadurch tue ich Gott Ehren. Das ist, wie ich die Welt lieben kann, indem ich diese Gaben wahrnehme und nicht so sage, das habe ich halt, weil es mir Spaß macht. Oder mache ich halt so. Sondern hey, das hat mir Gott gegeben. Und ich hab eine Verantwortung damit. Ich kann anderen damit helfen. Und ein dritter Punkt, wie wir diese Welt lieben können, ich sehe es auch da vorne, ist diese Gottesperspektive einbringen und leben. Was meine ich damit? Bei der Erschaffung der Welt hat Gott Adam einen Auftrag gegeben. Er hat ihm den Auftrag gegeben, die Welt zu bebauen und über sie zu herrschen. Und diesen Auftrag dürfen wir ausleben. Wenn ich zum Beispiel in meine Schreinerei gehe, weil ich jetzt Schreiner bin, dann mache ich den Job nicht nur, weil ich den halt machen muss, sondern ich erkenne, oh, das ist eine Gabe, die mir Gott gegeben hat. Das macht mir aus einem Grund Spaß. Und ich erkenne auch, das Material, was er mir hier gegeben hat, Bäume, die er wachsen gelassen hat, das hat er zu einem Grund gegeben. Und dann mache ich diese Arbeit und sehe Gottes Auftrag dahinter, auch anderen zu helfen, anderen zu dienen und diese Welt zu bebauen. Es ist so ein Perspektivwechsel. Ich mache immer noch das Gleiche. Ich gehe immer noch zur Arbeit. Aber ich habe eine neue Perspektive in dem, was ich tue. Genauso mit der Schule oder mit dem Studium. Ich kann zur Schule gehen, weil ich sage, das muss ich halt. Oder ich kann anfangen, mit Gottes Perspektive das zu leben und zu sehen, hey, ich habe einen Auftrag hier in dieser Welt. Und vielleicht weiß ich noch nicht, in was ich gut bin, aber die Schule hilft mir dabei, das zu erkennen. Oder das Studium, ich habe erkannt, worin ich gut bin, was mir Spaß macht, was meine Gabe ist. Und jetzt ist es voll der Segen, dass ich ins Studium gehen kann, um das mich ausstatten zu lassen mit Wissen, mit ja, mehr Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber diese Perspektive wird größer und es ist was unglaublich Schönes, mit dieser Perspektive zu leben. Stell dir mal vor, du bist hier auf der Welt und du liebst Gottes Schöpfung. Du liebst es, Berge anzuschauen oder das Meer oder eine Blumenwiese. Du liebst es aber auch zu sehen, wie viele Gaben jeder hat, was für eine Gabe du hast und was voll Freude drin. Du liebst es, Gottes Auftrag zu leben, diese andere Perspektive zu haben. Wie krass muss es dann im Himmel sein, in der Ewigkeit? Wenn dann diese Dinge, die du liebst, die Schöpfung, die Berge, nochmal größer werden, nochmal anders, farbenfroher. Und du denkst, boah, ich hatte schon so viel Freude, hier im Wald spazieren zu gehen und plötzlich hat Gott es noch so viel schöner gemacht. Oder wenn ich jetzt schon voll froh bin mit meiner Gabe und das gerne mache, wie viel schöner wird es im Himmel, wenn ich diese Gabe zu 100% ausleben kann, ohne Stress, ohne Verletzung, ohne Fehler, sondern so komplett, ich kann, hab voll den Lauf. Das macht Spaß und bringt Freude. Es multipliziert sich nochmal so viel mehr im Himmel. Oder wenn ich es jetzt schon cool finde, mit Gott unterwegs zu sein, wie viel schöner muss es sein, wenn ich in der Ewigkeit bin und er mir so nah ist, dass ich vor Freude platzen könnte. Es ist gut, diese Dinge zu lieben, weil sie in der Ewigkeit auch sein werden. Wenn ich diese Sachen jetzt schon liebe, dann wird diese Liebe noch so viel größer, wenn ich in der Ewigkeit bin. Ich habe noch mehr, so viel mehr Freude in der Ewigkeit. Was ist dann dieses andere, von dem Johannes spricht? Was sollen wir nicht lieben in dieser Welt? Du hast vorhin leicht angeteasert, dieses weltliche Denken. Ein Denken, als gäbe es Gott nicht. Als gäbe es nichts vor dieser Welt, es gibt auch nichts nach dieser Welt und auch nicht außerhalb, jetzt gerade, da gibt es auch nichts. Es gibt halt nur das, was ich hier sehen und anfassen kann. Das ist weltliches Denken. Und diese Art zu denken beginnt dann, wenn ich Sachen, Dinge zu meinem Lebensziel und Sinn mache. So ein bisschen wie, wenn man verliebt ist. Warst du schon mal verliebt? Weil wenn ja, dann kannst du es bestimmt voll nachempfinden. So, du wachst auf und das Erste, was du machst, ist auf dein Handy schauen. Hat mir die Person geschrieben? Oder habe ich einen Brief bekommen? Oder andere Generation. Erster Gedanke, so, wow, was macht wohl gerade die Person? Hat sie mir was geschrieben? Hat sie was gepostet? Und dann läufst du zur Schule und du denkst dir schon so, ah, vielleicht treffe ich die Person ja da irgendwie, können wir in der Pause kurz aneinander vorbeilaufen. Und dann sitzt du im Unterricht und denkst dir, boah, ich sollte jetzt eigentlich gerade in Mathe zuhören, aber du denkst nur an diese eine Person. Und dann läufst du wieder nach Hause und denkst dir so, ja, ich mache mir jetzt Essen, was isst wohl die andere Person? Hockst beim Essen und denkst dir, boah, wie könnte ich heute meinen Tag planen, dass wir zufällig beide am gleichen Ort sind. Ich habe gehört, der geht heute ins Fußball. Vielleicht kann ich ja auch irgendwie ins Fußball gehen. Deine ganzen Gedanken sind fokussiert auf diese Person. Du willst Zeit mit ihr verbringen. Du willst mehr davon haben, dein ganzer Tag strukturiert sich danach. Oh, wie würde das funktionieren, dass wir irgendwie mehr Zeit haben, mehr, ach, keine Ahnung, so verliebt, so eine Sehnsucht. Ich habe euch eine Person mitgebracht oder jemanden mitgebracht, der genau so eine Liebe hat. Nicht für eine Person, sondern für eine Sache. Und ihr seht es auch schon, Dagobert Duck, vielleicht kennt ihr den aus den Comics, der ist verliebt in sein Geld. Geld an sich ist nichts Schlimmes, gar nicht. Aber er lebt für sein Geld. Alles, worum er sich sorgt, wofür er kämpft, wofür er sich einsetzt, wo er sogar die Gesundheit seiner Familie aufs Spiel setzt, weil die sollen dem noch mehr besorgen von dem Geld. Alles dreht sich bei ihm um das Geld. Und wenn wir so eine Liebe, so eine Sehnsucht nach einer Sache haben, dann sagt Johannes, du hast ein Problem. Johannes beschreibt diese falsche Liebe mit dem Wort Begierde, also anders übersetzt Gier, Lust, etwas trachten. Im Englischen ist es ganz cool übersetzt mit Desire, das ist eine Sehnsucht, und man hat ein Over-Desire, eine Übersehnsucht nach etwas. Und vielleicht sind wir keine Dagobert Ducks und haben keinen so einen Bunker mit Geld, aber Johannes zeigt drei Arten auf, wie in unserem Leben diese Übersehnsucht passieren kann. Es ist die Begierde des Fleisches, und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, die nicht vom Vater sind, sondern von der Welt. Also Begierde vom Fleisch, also unserem Körper, den Augen und dann noch dieser Hochmut des Lebens. Was meint er damit? Also Verlangen des Fleisches, das ist alles, was unser Körper so braucht. Essen, Trinken, Schlaf, Erholung, Sport, kann auch Aussehen sein, alles, was wir mit unserem Körper so machen können, was der so braucht. Und das ist ja an sich nicht schlecht. Also unser Körper braucht Essen. Das hat Gott so gemacht. Essen an sich ist nichts Schlechtes. Aber Leben, um zu essen, das ist schlecht. Dieses Überverlangen danach zu haben. Dann lebe ich weltlich. Wenn meine ganze Konzentration, meine Zeit, mein Geld, meine Gedanken da reingehen, was esse ich? Das meint er damit mit dieser Begierde. Oder Freizeit, kann ja auch Freizeit sein. So, es ist nichts Schlechtes daran, Freizeit zu haben. Gott hat uns sogar einen Tag gemacht, an dem wir ruhen sollen, wo er sagt, hey, mach das, das tut dir gut. Aber ein Überverlangen, dieses komplett Verliebtsein in diese Freizeit, das ist wieder ungesund. Zu mir kam mal vor einem Jahr eine Freundin und die hat mir gesagt, Julia, ich mache mir voll Sorgen um meine Schwester, weil die ist süchtig nach dem Ausland. Es ist inzwischen so schlimm, dass sie meiner Familie gesagt hat, ich möchte meinen Geburtstag nicht mit euch verbringen, weil ihr wohnt in Deutschland und hier kann ich nicht glücklich sein. Ich buche mir einen Flieger nach, ich weiß nicht mehr, wohin es war, Italien, keine Ahnung, um dort meinen Geburtstag zu feiern. Sie hat eine Übersehnsucht bekommen nach diesem Ausland. Sie war verliebt ins Ausland. Und diese gute Sache wurde plötzlich zu ihrem einzigen Lebensinhalt. Sie hat von Urlaub zu Urlaub gelebt und wenn sie hier war, hat sie nur von Minijob, Hauptsache genug Geld zusammenraffen, damit ich wieder in Urlaub gehen kann. Und das ist nicht eine christliche Lebensweise. Warum nicht? Weil wir als Christen irgendwann in der Ewigkeit sein werden. Und wenn mein ganzes Lebenswunsch darin war, Urlaub zu haben, was passiert, wenn ich in der Ewigkeit bin? Ewiger Urlaub! Nee, wir werden in der Ewigkeit arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Wir werden da arbeiten und unsere Gaben einbringen. Unsere Talente, die wir von Gott gegeben haben. Wenn ich diese Gaben aber nicht geliebt habe, sondern nur den Urlaub, da werde ich, glaube ich, einen ganz schönen Kulturschock bekommen, wenn ich irgendwann mal in der Ewigkeit bin. Dann ist das, was ich geliebt habe, plötzlich weg. Was mache ich dann? Das ist nicht so nice. Genauso ist es mit den Augen. Das Zweite, was er sagt, die Augen, damit können wir Sachen sehen, die schön sind, was Gott geschaffen hat, was wir können, was wir kaufen können, ist alles toll. Aber Augen, die haben auch mit Neid zu tun. Wir vergleichen sehr gerne. Und dann sehen wir halt auch auf Sachen so, boah, was der hat, das will ich auch. Wenn ich das hab, dann jawohl. Oder was die kann, das will ich auch können. Wenn ich das kann, dann bin ich genauso glücklich wie sie. Also wir vergleichen auch sehr gerne. Und vielleicht ist es ein Job, den du siehst und dir denkst, oh ja, das ist es. Oder ein Auto, in das du dich voll verliebt hast und jetzt tust du alles dafür, das zu bekommen und zu pflegen. Das kann alles sein, was du siehst. Ein Haus, die neueste Mode, ein Partner, Geld. Und nochmal, die Sachen an sich sind nicht schlimm. Geld an sich ist nichts Schlimmes. Aber Leben, um Geld zu haben, das ist nicht gut. Die Sache an sich ist nicht schlecht. Aber wenn es ein Überverlangen wird, dann ist das gleiche Prinzip. Dann beginne ich mein Leben danach auszurichten. Alles da so, es wird das Einzige, was für mich wichtig ist. Und was passiert dann, wenn wir an die Ewigkeit denken? Wir sind überfordert. Wenn mein Ziel im Leben darin bestand, eine große Firma zu bauen und Geld zu haben, es wird in der Ewigkeit nicht mehr da sein. Was mache ich dann? Oder wenn meine ganze Liebe in einen Partner gegangen ist, an sich ist es nicht, also es ist gut, seinen Partner zu lieben, aber wenn wir dann im Himmel sind und es das Einzigste war, der Partner, Partnerschaft, Ehe existiert im Himmel nicht mehr. Womit werde ich dann glücklich? Also dieses Weiterdenken mit Perspektive Ewigkeit, wenn ich die Sachen liebe, dann habe ich ein Problem in der Ewigkeit. Und jetzt die Frage an dich, worin bist du verliebt? Und das kannst du vielleicht in dein Heft aufschreiben. Und manchmal ist es ein bisschen schwer, so rauszufiltern, ich weiß es gar nicht genau. Und oft erkennen wir diese falsche Liebe daran, weil das Sachen sind, die uns von Gott fernhalten. Wenn du in der Entscheidung stehst, Gott oder diese Sache, dann merkst du ganz schnell, was ist eine falsche Liebe. So lese ich Bibel, oder schaue ich Fernseher? Fernseher schauen an sich ist nicht schlecht, aber in dieser Entscheidung merke ich, wo ist meine Liebe? Gehe ich in Teenkreis oder in Sport? Gehe ich heute in Gottesdienst oder auf ein Date? In so Entscheidungen merken wir, wo ist unsere Liebe? Und diese falsche Liebe dann auch rausfiltern. Das heißt jetzt nicht, dass wir keinen Sport mehr machen oder nicht mehr auf Dates gehen, das können wir weiter tun. Aber diese Entscheidung zeigt uns auf, das könnte vielleicht eine falsche Liebe von mir sein. Und dieser dritte Punkt, das ist Stolz des Lebens, sagt er hier. Was ist Stolz? Es gibt einen Stolz, gesehen zu werden. Ich möchte Applaus bekommen. So, ich möchte gut und erfolgreich sein, damit mich Menschen sehen, damit sie mich loben. Ich will Lob bekommen, wenn ich was mache. Ich möchte, dass sie mich bewundern. Das kann manchmal der Grund sein, warum ich gute Noten möchte in der Schule, weil ich will gesehen werden von meinem Lehrer, von meinen Mitschülern, von zu Hause. Oder warum ich einen guten Job möchte. Kann stolz sein, stolz gesehen zu werden. Es gibt auch Stolz von Machtbesitz. Also so, ich möchte bestimmen, wir machen das auf meine Weise und keiner kann mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ist auch Stolz. Und es gibt auch den Stolz der Kontrolle. Keiner steht über mir. Ich gebe mein Recht auf für niemanden. Du willst einen Kaffee? Ja, ich will ihn auch. Kann auch eine stolze Haltung sein. Wenn wir nach so einem Lebensziel trachten, dann sagt Johannes, hey, das ist weltlich, weil wir die Anerkennung und die Liebe in den falschen Sachen suchen. Und warum ist es weltlich? Wieder Perspektive Ewigkeit. Wenn mein Ziel war, von Menschen gesehen zu werden, dass mir keiner was sagen kann, ich entscheide, wie ich lebe und ich bin aber Christ und dann komme ich in den Himmel, die Menschen werden mir nicht mehr applaudieren und loben, sie werden Gott loben. Und nicht mehr ich habe das Sagen, Gott hat das Sagen. Also auch dann wird Ewigkeit plötzlich gar nicht mehr so, wow, cool, sondern so, oh, okay. Wir haben trotzdem das Verlangen, gesehen zu werden, Lob zu bekommen. Und diese Erfüllung finden wir in Gott. Gott ist der, der dich sieht, der stolz auf dich ist, der dir zeigt, wo es lang geht und der aber auch dir Autorität gibt in seiner Schöpfung, dich über etwas stellt, über das du entscheiden darfst. Was zeigt es über Gott? Habt ihr auch wieder in eurem Heftchen drin. Was zeigt es über Gott? Einerseits haben wir jetzt gelernt, er liebt seine Schöpfung. So diese Materie und Geist gehören zusammen. Und diese Sachen, die dürfen wir lieben. Seine Schöpfung, unsere Gaben, das dürfen wir lieben, weil dann wird es nochmal so viel cooler, wenn wir im Himmel sind. Und das andere, was wir über Gott rausfinden, ist, er hasst dieses weltliche Denken. So zu leben, als gäbe es ihn nicht. Und materielle Dinge als einzigsten Lebenssinn oder Ziel zu haben. Und der Grund, warum er das hasst, ja klar, wir ignorieren ihn, aber andererseits auch Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was zeigt das über mich, über dich? Ich glaube, wir müssen uns hinterfragen, wofür lebst du? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wofür du lebst mit dieser Perspektive von der Ewigkeit? Weil wir haben genau gesehen, wir tendieren dazu. Es kann uns passieren, dass diese Sachen unser einzigster Fokus werden. Deshalb lädt uns Gott dazu ein, zu hinterfragen, was liebe ich? Was liebst du? Und dann das zu erkennen und vor Gott bringen, mich davon abwenden, so zu Gott hin und seinen Willen tun. Das könnte so ein Tanzmove sein, vielleicht fürs nächste so weg und dann zu Gott. So. Er lädt uns ein, das zu erkennen, uns davon abzuwenden und Gottes Reich jetzt schon zu leben, indem wir seinen Willen tun. Was möchte ich umsetzen? Ich glaube, bei jedem ist es was anderes. Weil wir am Anfang gehört haben, es ist ein Wachstumsprozess. Jeder befindet sich woanders. Das heißt, für jeden ist es vielleicht auch was anderes, das umzusetzen. Aber ich möchte dich ermutigen, einen Schritt zu gehen. Vielleicht denkst du, boah, ich habe eine ganze Liste an Sachen, die ich jetzt eigentlich machen sollte. Aber schreib dir eine Sache auf. Eine kleine. Geh einen kleinen Step. Muss nicht gleich losrennen. Wenn du willst, kannst du auch. Aber mindestens ein Schritt. Eine kleine Sache, wo ich sage, und ich möchte wachsen. Ich möchte in diesem Prozess weitergehen. Ich will nicht stehen bleiben. Mein Ziel ist es, erwachsen zu werden. Und wir werden erwachsen, indem wir diese falsche Liebe erkennen und sie überwinden. Deswegen werden wir jetzt kurz Zeit haben, wo ihr einfach euch festhalten könnt, euch aufschreiben könnt, was ihr umsetzen möchtet für die nächste Woche. Und ich schließe dann die Zeit mit einem Gebet.